gemerkt, natürlich habt ihr es gemerkt. Also Lobpreisteam, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, dass die Texte, die wir gesungen haben heute Morgen, dass ihr sie in euer Herz gelassen habt und dass dadurch Glaube entstanden ist. Die Bibel sagt uns, der Glaube kommt aus der Predigt. Aber genauso glaube ich, der Glaube kommt auch aus dem Lobpreis, weil wir da so gute Texte haben. Und dann der Lobpreis in Verbundenheit mit dem, was dann noch an Geistesgaben, an Eindrücke da waren und mit dem, was dann auch von Markus und von Peggy kam, ist eigentlich meine ganze Predigt schon gepredigt. Das ist einer dieser Sonntage, wo man denkt, eigentlich ist alles gesagt. Genau, aber vielleicht soll ich es einfach mit der Predigt nochmal unterstreichen. Aber es ist so schön und so berührend, wenn man merkt, man hat es nicht irgendwie abgesprochen und es führt alles von der Message her in die gleiche Richtung. Das ist sehr, sehr gut und das ermutigt mich total und ich hoffe, ihr seid auch schon ermutigt worden heute Morgen. Wir sind in der Predigtreihe, wenn Gott dir eine Frage stellt. Und am letzten Mal gesagt, das Herz hinter der Predigtreihe war eigentlich genau das. Normalerweise sind wir diejenigen, die Fragen an Gott haben. Aber genauso stellt auch Gott uns Fragen. Und genau das fanden wir spannend, diesen Aspekt mal zu beleuchten, das mal umzudrehen und uns anzugucken, welche Fragen stellt denn eigentlich Gott an uns? Und heute Morgen werden wir uns mit einer weiteren Frage befassen und diese Frage heißt ganz einfach, was hast du noch im Haus? Was hast du noch im Haus? Ich weiß nicht, was da schon wieder für Assoziationen hochkommen. Der Albtraum jeder Frau, jeder Hausfrau ist, glaube ich, der, wenn plötzlich unangekündigt Besuch kommt. Und man denkt, oh nein, ich habe gar nichts mehr im Haus. Wie soll ich das machen, so wenn der Mann vielleicht spontan irgendwelche Freunde oder Gäste zum Abendessen mit nach Hause bringt und es wurde nicht angekündigt oder jemand sagt, oh, wir sind gerade in der Nähe und wir dachten, wir kommen auf den Sprung vorbei. Ja klar, kommt, herzlich willkommen. Und denkst, was habe ich noch da, was habe ich noch da, was habe ich nicht mehr da? Was habe ich noch im Haus? Das kann Druck machen, das kann Stress auslösen. Aber im Normalfall ist es doch, ich glaube, fast immer so, dass man dann merkt, man konnte alle noch versorgen, oder? Mein Schwiegervater, der hat so eine volle Gefriertruhe. Ich glaube, da könnten spontan 30 Leute kommen und die würden alle satt werden. Und er ist da einfach gut vorbereitet. Und ich glaube, auch wir haben schon Situationen gehabt, wo wir dachten, wie soll das reichen? Und das hat irgendwie dann doch noch gereicht. Gott sei Dank im wahrsten Sinne des Wortes. Gott sei Dank. Die biblische Begebenheit, in der, die wir uns heute angucken, in der die Frage gestellt wird, da haben wir eine sehr viel dramatischere Ausgangssituation. Und wir möchten das heute mal so machen, dass wir uns diese Begebenheit in einem kleinen Film anschauen und dann werdet ihr gleich sehen, um was es geht und ich werde mich dann auf ein paar Aspekte aus dieser Begebenheit beziehen. Dieter Ton. Also wir kriegen keinen Ton, keine Ahnung, aber vielleicht soll ich es dann einfach lesen. Das ist auch okay. Dann vielleicht ein bisschen weniger dramatisch dargestellt, aber wir gehen dann zusammen in den Bibeltext rein und wir lesen das, die Begebenheit gemeinsam. Die Begebenheit steht in 2. Könige Kapitel 4 ab Vers 1, die Verse 1 bis 7. Da heißt es: Eines Tages kam die Witwe eines Prophetenschülers zu Elisa und klagte: Mein Mann, dein Diener ist tot. Du weißt, wie sehr er den Herrn geachtet hat. Doch jetzt kommt der Gläubiger und droht, meine beiden Söhne als Sklaven mitzunehmen. Was kann ich für dich tun? Fragte Elisa. Sag mir, was du noch im Haus hast. Deine Dienerin hat nichts mehr, nur noch einen Krug Öl, antwortete sie. Da befahl Elisa ihr: Geh und leih dir von deinen Freunden und Nachbarn so viele leere Krüge wie möglich. Dann geh mit deinen Söhnen in dein Haus und schließ die Tür hinter euch, gieß das Öl in die Gefäße und stell sie beiseite, wenn sie voll sind. Sie tat, was er ihr befohlen hatte, und ihre Söhne brachten ihr leere Gefäße und sie füllten eines nach dem anderen. Bald waren alle Behälter bis zum Rand gefüllt. Bring mir noch einen Krug, sagte sie zu einem ihrer Söhne. Es sind aber keine mehr da, antwortete er. Und in diesem Augenblick aber versiegte das Öl. Als sie hinkam und dem Mann Gottes erzählte, was geschehen war, sagte er zu ihr: Nun verkauf das Öl und bezahl eure Schulden. Und es wird noch genug für dich und deine Söhne zum Leben übrig bleiben. So, das ist der Text und die Begebenheit. Und wir sehen am Anfang hier eine sehr dramatische Situation. Eine Witwe, allein gelassen mit 2 Kindern und ihr Mann hat ihr Schulden hinterlassen. Also das ist noch schlimmer, als wenn er ihr nichts hinterlassen hätte. Ja? Nichts hinterlassen ist schon schlimm, aber dann auch noch Schulden hinterlassen ist doppelt so schlimm, wenn du nicht nur nichts hast, sondern wenn du nichts hast und andere sind noch da, die wollen was von dir und du hast eigentlich nichts zu geben. Und sie hatte überhaupt gar keine Mittel und Möglichkeiten, diese Schulden irgendwie zu begleichen. Vielleicht hatte sie am Anfang noch Besitz gehabt und sie hat nach und nach von ihrem Besitz, von ihrem Haushalt Dinge, die sie hatte, verkauft, um irgendwie an Geld zu kommen, aber irgendwann war das aufgebraucht. Aber in den Söhnen, in den Augen der Gläubiger hatte sie doch etwas Wertvolles, nämlich ihre beiden Söhne. Und kannst du mir mal irgendwie noch einen Schluck Wasser bringen? Genau. Danke, danke. Vielen Dank, jetzt geht's besser. Wenn man damals Schulden hatte und die nicht begleichen konnte, dann führte das unweigerlich in die Sklaverei. Sowas wie Konkurs anmelden oder all die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, irgendwie mit so einer Situation umzugehen, die gab es in dem damaligen Rechtssystem überhaupt nicht. Und so unmenschlich das auch erscheinen mag, die Gläubiger hatten damals genau rechtlich gesehen diese Möglichkeit, die Schuldner und dessen Kinder so lange zu versklaven, bis jeder letzte Cent abbezahlt war. Und in ihrer Not, in ihrer Verzweiflung kommt sie jetzt zu Elisa, denn es heißt hier in dem Text, ihr Mann war gläubig, ihr Mann war ein Prophetenschüler. Ob der bei Elisa war oder bei einem anderen Propheten, das geht aus dem Text nicht hervor, aber auf jeden Fall war er in einer Prophetenschule. Und Elisa, er war der Prophet unseres Gottes. Und ob die Frau oder, vielen Dank dir, die Frau und die Söhne ebenfalls gläubig waren und Gott vertrauten, an diesem Moment, das sagt uns der Text auch nicht, aber sie sollten es auf jeden Fall noch werden im Laufe dieser Geschichte, die ja so dramatisch beginnt. Und am Anfang war wenig Hoffnung da. Und Ursula hat es heute Morgen so schön gesagt, wenn man keine Hoffnung mehr hat, das ist was ganz, ganz Schlimmes. Und Hoffnung haben wir, wenn wir glauben, wenn wir in Beziehung mit Gott leben, dann haben wir immer einen Grund zu hoffen, immer einen Grund Hoffnung zu haben. Und sie sagte sich in ihrer Verzweiflung, ich muss, wenn jemand helfen kann, dann ist es Gott. Wenn jemand helfen kann, dann ist es Elisa, dass ich ihm diese Not schildere. Und wir haben heute Muttertag und das Wertvollste, das Allerwertvollste, was eine Mutter haben kann, neben ihren Kindern natürlich und ihrem Mann vielleicht, wenn sie noch einen hat, aber das Wertvollste, was eine Mutter haben kann, ist ihre Beziehung zu Gott, ist einen guten Draht zu haben zu Gott, weil Peggy hat es heute Morgen so wunderbar und schön ausgeführt. Es lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden, dass man als Mutter einfach auch Sorgen hat, dass man als Mutter besorgt ist um seine Kinder. Das gehört dazu. Und meine Schwiegermutter hat immer gesagt, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Weil, wie du es gesagt hast, die Probleme sich einfach verändern. Und deswegen ist es so wichtig, dass man, wenn man Sorgen hat, wenn man besorgt ist, dass man ins Gebet geht. Denn wenn eine Mutter ins Gebet geht für ihre Kinder, dann hat es, oder für ihre Enkelkinder, dann hat es enorme Kraft, dann hat es enormes Potenzial, dass sich dadurch was verändern kann. Und ich bin so dankbar für meine Schwiegermutter, die immer wieder beständig betet für unsere Kinder, für ihre Kinder und für ihre Enkelkinder und für unsere Kinder, weil das ist was, das spürt man, dass man davon getragen ist. Das ist was, was einen Unterschied macht und es ist etwas, was etwas bewirkt. Und nicht nur zufällig nennt die Bibel Frauen, Mütter, Witwen in diversen Gleichnissen als positives Beispiel. Einmal, wenn wir uns das kurz angucken, das Beispiel hier, was sehr gut dazu passt, aus Lukas 18, die Verse 1 bis 8, etwas gekürzt. Da heißt es, wie wichtig es ist, unermüdlich zu beten und dabei nicht aufzugeben, machte Jesus durch ein Gleichnis deutlich. An der Stadt lebte ein Richter, dem Gott und die Menschen gleichgültig waren. In derselben Stadt lebte auch eine Witwe und wahrscheinlich war sie auch Mutter. Diese bestürmte ihn Tag für Tag mit ihrer Not. Lange Zeit stieß sie bei ihm auf taube Ohren, aber schließlich sagte er sich, diese Frau lässt mir einfach keine Ruhe, ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst kratzt sie mir noch die Augen aus. Wenn schon er so handelt, also der Richter, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen schnellstens helfen. Die Frage ist, wird der Menschensohn, also Jesus, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen mit einem solchen Glauben finden? Gebet hat Kraft und es kann so viel bewirken. Und ich bin so froh, dass wir in der Gemeinde Menschen haben, die beten. Dass wir zum Beispiel die Gebetsgruppe haben, die von euch genutzt wird. Und wo auch ich sagen kann, ich schaffe es leider nicht, jeden Montag bei der Gebetsgruppe dabei zu sein. Aber wenn ich nicht dabei bin, dann kann ich trotzdem schreiben, bitte betet für mich. Ich schaffe es nicht zu kommen, aber so viel, bitte betet für mich, dass ich irgendwie da durchkomme. Und dass da für mich gebetet wird, das spüre ich, das merke ich. Das gibt mir die Kraft, die ich brauche für die Woche. Wie das Manna, was jeden Tag neue Kraft gegeben hat. Und wichtig ist es, dass wir eine betende Gemeinde sind. Und die Frage ist, die Jesus hier stellt, wird er so einen Glauben finden? Haben wir Glauben? Haben wir Gottvertrauen? Gerade auch dann in Schwierigkeiten, in Notsituationen in unserem Leben. Als mein Vater starb, da hinterließ er uns eine Schreinerei mit sehr vielen Schulden. Das heißt, auch das ist was, wo ich mich in diesem Gleichnis auch wiederfinden kann. Und meine Mutter war alleine mit 4 Kindern und mit Schulden. Und wie sollte es in der Situation weitergehen? Und meine Mutter hat immer einen Satz gesagt, den ich als Kind von ihr gehört habe und dann im unterschiedlichen Alter immer mal wieder gehört habe, den ich einfach nie vergessen habe. Meine Mutter hat immer gesagt, weiß ich den Weg auch nicht, Gott weiß ihn wohl. Weiß ich den Weg auch nicht, Gott weiß ihn wohl. Und meine Mutter, für sie war das nicht nur ein Satz, sondern sie hat diesen Satz gelebt. Ich bewundere sie dafür, wie sie in der Situation nicht verzweifelt ist, wie sie nicht aufgegeben hat, wie sie alleine mit 4 Kindern einfach alles zusammengehalten hat. Zusammen natürlich auch mit ihren älteren Söhnen. Ich war ja da einfach noch zu klein, aber da wurde so viel investiert. Und Gottvertrauen war da. Und so konnte diese Not irgendwie immer abgewendet werden. Da waren auch Gläubiger da, die immer wieder das Grundstück der Schreinerei und das Haus wegnehmen wollten. Und wir haben es irgendwie immer noch, was menschlich gesehen eigentlich, weiß nicht, wie das gegangen ist. Irgendwie gab es immer einen Weg. Und damit auch zurück zu dieser Witwe hier in diesem Gleichnis. Sie sagte sich im Prinzip das Gleiche. Ich weiß keinen Ausweg. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich weiß nicht, aber wenn jetzt noch irgendjemand helfen kann, dann Gott. Wenn jetzt noch irgendjemand helfen kann, dann nur Gott. Und so flehte sie Elisa um Hilfe an und dieser antwortet erstmal mit, was kann ich für dich tun? Das ist in der Stelle vielleicht nicht ganz so irritierend, wie das immer bei Jesus war, weil Jesus hat ganz oft die Leute gefragt, die zu ihm kamen, was soll ich für dich tun? Und das auch in Situationen, wo das völlig offensichtlich war. Wenn der Blinde kommt und sagt, Jesus, bete für mich, was soll ich denn für dich tun? Oder der Lahme, Jesus, ist doch offensichtlich, oder? Das war doch, lag doch auf der Hand, was er tun konnte. Und Jesus fragt es trotzdem, und das haben wir letztes Mal auch besprochen bei der ersten Frage, warum tut er das? Weil es ihm immer um Beziehung geht, es geht ihm immer um Dialog, es geht ihm immer um Gespräch. Wie oft fragen wir unsere Kinder etwas, wo wir eigentlich die Antwort wissen und kennen, weil es geht um Beziehung, es geht um Gespräch. Jesus ging es da nicht einfach nur um Heilung. Jesus hätte es ja machen können. Es gibt auch eine Stelle im Neuen Testament, wo der Schatten von Petrus oder von Paulus, weiß gerade nicht mehr, nur der Schatten die Leute heilt. War auch nicht schlecht. Aber Jesus hätte es ja auch so machen können. Oder er hätte einfach nur heilen, 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 fertig. Aber das hat er nicht gemacht. Sondern Jesus hat immer wieder Beziehung aufgebaut. Er hat mit denen, die zu ihm kamen und Heilung wollten, er hat sich mit ihnen beschäftigt. Er hat sich mit ihnen befasst. Er hat mit ihnen gesprochen. Manchmal, da tut er sogar Dinge, um die er gar nicht gebeten wird. So, wenn er sagt, ich möchte wieder laufen können, sagt er, deine Sünden sind dir vergeben. Moment, es war da, weil Jesus weiter sieht, es geht nicht nur darum, sondern um das, was vielleicht offensichtlich geheilt werden muss, sondern es geht ganzheitlich um den Menschen und alles, was diesen Menschen ausmacht. Und Jesus möchte da ganzheitlich rein in diese Situation. Es geht ihm immer um Beziehung. Und die Bibel, sie sagt uns ganz klar, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Sandra hat es heute Morgen in ihrem Eindruck so schön gesagt. Den Kindern fällt es nicht schwer, ihre Eltern danach zu bitten, nach dem, was sie brauchen. Uns manchmal, tapfere Schwaben, fällt es manchmal nicht so leicht, darum zu bitten, wenn wir was brauchen. Bei Gott vielleicht manchmal noch leichter, wie wenn wir andere Menschen bitten müssten. Das kommt jetzt hier dann auch gleich. Aber so wichtig, dass wir deutlich beten und dass wir Gott deutlich sagen, was wir brauchen, dass wir ihm deutlich sagen können, das fehlt mir, das brauche ich. Und wir haben das heute Morgen so schön gesungen, und Debbie hat da nochmal den Finger draufgelegt, genau das ist das. Bei einem Gott, der sogar das Meer für dich teilen kann, da gibt es immer einen Weg und da gibt es immer Hoffnung, auch dann, wenn es scheinbar eigentlich gar nicht weitergehen kann menschlich. Es gibt immer einen Weg. Und er stellt ihr jetzt die Frage, Elisa, sag mir, was du noch im Haus hast. Es ist schade, dass wir den Clip nicht sehen konnten, weil in dem Clip ist es so, dass er sie hier, dass es hier nochmal die Szene sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, wie in dem Bibeltext. Er sagt ihr, was hast du noch im Haus? Und sie sagt, nichts, ich habe gar nichts, überhaupt nichts. Und dann hebt er so mit Nachdruck, fast schon ermahnend, den Finger und sagt, ich habe dich gefragt, was du noch in deinem Haus hast. Und er legt da nochmal Nachdruck rein. Und sie sagt, ich habe gar nichts. Und oft, wenn wir in der Not sind, da ist es so, dass das, was uns fehlt, uns komplett ausfüllt. Unser ganzer Blick liegt nur auf dem, was wir nicht haben, auf dem, was uns fehlt. Und dabei übersehen wir so leicht und so schnell das Wenige oder das, was wir haben. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass wenn Elisa hier nachdrücklich, beinahe ermahnend den Finger hebt, dass er das tut aus einer liebevollen Fürsorge heraus. Denn er hat es ja gut mit ihr gemeint. Er wollte ihr ja helfen. Er hilft ihr dann ja auch, also als Werkzeug in Gottes Händen. Und man hätte hier schon sagen können, Elisa, was machst du denn jetzt? Warum tust du da nochmal so fast schon ermahnend reinsprechen? Du siehst doch, dass sie nichts hat. Du siehst doch, dass die nichts geben kann. Aber wie gesagt, dieses Ermahnende ist für mich eigentlich ein fürsorgliches, ein liebevolles Nachfragen. Im Griechischen, da haben wir, ich habe letztes Mal darüber gesprochen, dass wir im Deutschen ein Wort haben, Liebe, wo im Griechischen es vier verschiedene Wörter gibt. Und jetzt haben wir eine Situation, da ist genau umgekehrt. Im Griechischen gibt es ein Wort, das heißt Paregoria. Und das Wort Paregoria meint sowohl Ermahnung als auch Ermutigung. Da, wo wir jetzt im Deutschen zwei Wörter brauchen, wo wir eigentlich denken, Ermahnung oder Ermutigung ist eigentlich irgendwie gegensätzlich, oder? Da hat die Bibel, das Griechische, nur ein Wort. Ermahnung und Ermutigung ist das Gleiche. Wenn man denkt, und hast du dich jetzt eher ermahnt oder eher ermutigt gefühlt? Das ist ein Unterschied. Aber die Bibel macht da keinen Unterschied. Sondern das ist dasselbe Wort. Da, glaube ich, könnten wir auch nochmal unsere Gedanken, unser Mindset verändern. Und dieser Nachdruck war, glaube ich, auch noch zu was anderem da, nämlich in einer Notsituation, da muss man Lügen entlarven und auch Lügen deutlich ansprechen. Und eine typische Lüge des Feindes, die er immer wieder bringt, das werden wir merken, auch, glaube ich, in den Herausforderungen, die wir haben, dass er uns glauben lässt, du hast nichts, du bist nichts, du kannst nichts, du hast gar nichts zu geben, wer bist du schon? Und wenn wir sagen, ich habe gar nichts oder ich bin eine Null, dann ist es sozusagen so, also ich will es so erklären, dann gibt es sozusagen unsere Null, auch mit Gottes Kraft und Stärke multipliziert, trotzdem noch Null. Wenn man den Kindern bei den Mathehausis hilft und du hast eine riesengroße Zahl und dann so, Papa, auch wenn es so eine große Zahl ist und du die mit Null multiplizierst, ist es trotzdem noch Null. Ja, du kannst 1 Million mit Null multiplizieren und es kommt trotzdem noch Null raus. Und wenn wir Null haben, was nicht stimmt, Lüge des Feindes, wenn wir Null geben, und Gott ist mit seiner Kraft multipliziert. Ich hoffe, ihr versteht diesen Vergleich. Kommt immer noch Null raus. Kommt immer noch Null raus. Aber wenn du 1 gibst oder 2 oder 3, das, was du geben kannst, das Wenige, das Kleine, was du geben kannst und das mit Gottes Kraft und seinen Möglichkeiten multipliziert wird, mit 1 Million oder was auch immer, 1 Million Kraft Gottes, dann kommt da ein ganz anderes Ergebnis raus, oder? So wenig Unterschied verändert das Ergebnis völlig. Und das Wenige, das, was wir haben, scheint so oft völlig untauglich zu sein, absolut unzureichend. Und manchmal, da haben wir wirklich nicht viel Kraft. Manchmal, da können wir fast gar nichts geben, weil wir fast nichts haben. Aber auch das Wenige, was wir Gott anvertrauen, auch das Wenige kann er vermehren. Ich zeige euch mal kurz laut ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich habe nämlich mein Losungskärtchen, ich habe schon viele Losungskärtchen in meinem Leben gehabt, aber ich habe ein Losungskärtchen, das habe ich mir hier reingemacht in meine Predigtmappe, weil manchmal ergeht mir das so, wenn ich mich für eine Predigt vorbereiten soll, dass ich das Gefühl habe, ich habe so wenig irgendwie. Ich fühle mich so, ich fühle mich manchmal selber leer und habe das Gefühl, ich habe so wenig zu geben. Und in diesem Kärtchen, da steht Folgendes drauf: Was schwach beginnt und winzig klein, darf Herr von dir gesegnet sein. Du machst, es wird aus wenig viel und alles kommt zu seinem Ziel. Und ihr wisst, dass ich meistens eher viel predige. Alles bewahrheitet sich. Am Anfang denke ich, ich habe nichts. Aber Gott macht aus wenig viel und ich hoffe, es kommt auch meistens zu seinem Ziel, zu dem Ziel, was Gott sich vorgenommen hat. Bei der Speisung der 5000 war es genau das Gleiche. Der kleine Junge, der gibt sein eigenes kleines Feschbo, was seine Mama ihm mitgegeben hat. 5 Brote und 2 Fische. Das Wenige gibt er Jesus. Und Gott, er nimmt es, er vermehrt es und er macht damit 5000 Menschen satt. Wir denken immer, der Junge war vielleicht der Einzige, der was dabei hatte. Aber vielleicht hatten auch andere Leute was dabei, weil sie gefragt hat, wer hat was, wer kann was geben. Waren viele Leute, die dachten, ich gebe mein Feschbo nicht her. Das Wenige herzugeben, was wir noch haben, hey, das kostet Vertrauen, das kostet Glauben, das fordert heraus. Und der kleine Junge in seinem wunderbaren, haben wir es wieder, in seinem wunderbaren kindlichen Glauben und Gottvertrauen, er gibt es, er gibt es. Und Gott macht ein Wunder draus. Hier in dieser Geschichte ist ein Krug Öl alles, was diese Frau hat. Und auch hier nochmal kurz auf den griechischen Text. Im Deutschen wird es übersetzt mit Krug und wenn wir da ins Griechisch reingucken, dann wird man das eher übersetzen direkt mit einer kleinen Salbflasche. Also es handelt sich hier sehr wahrscheinlich nicht um so eine große Flasche Öl zum Kochen. Wir kennen das, hat jeder von uns zu Hause, so eine große Flasche Öl, mit der man kochen kann. Hat man eigentlich immer daheim, gell? Aber auch da gab es mal vor kurzem auch mal eine Ölknappheit. Da gab es mal Situationen, wo sich Leute im Supermarkt um die Öl, also wisst ihr, das Klopapier und Nudeln, aber auch ums Öl hat man sich geprügelt, weil da mal eine Ölknappheit da war. Manche haben es vielleicht, ich weiß nicht, wie hautnah ihr das miterlebt habt. Ich hoffe, wir waren keine Schlägerei verwickelt. Aber eigentlich so ein herkömmliches Öl zum Kochen hat man eigentlich im Haus. Aber hier war das nicht eine größere Menge, die sie zum Kochen benutzt hat, sondern es war ein kleines, also das Wort sagt, ein kleines Halbfläschchen, ein kleines Ölfläschchen. Heißt natürlich wertvolleres Öl als das zum Kochen, aber klein, wenig. Und jetzt soll ich das auch noch geben? Wer weiß, welche Bedeutung dieses Öl vielleicht für sie hatte? Für was? Für Situationen, das normalerweise eingesetzt worden ist. Und also das, was menschlich gesehen völlig unzureichend ist, ist aber für Gott genug, um dadurch ein großes Wunder zu vollbringen. Und da heißt es, da befahl Elisa ihr, geh und leide von deinen Freunden und Nachbarn so viele leere Krüge wie nur irgendwie möglich. Da könnte man sich jetzt auch schon fragen, warum tut Elisa dieses Wunder nicht, ohne dass er die ganze Familie damit einbezieht. Weil das war ja übrigens in anderen Stellen so. Da macht Elisa die Tür zu und er tut das Wunder und keiner sieht, was er da macht. Das hätte er hier eigentlich genauso machen können. Er hätte ja einfach mit seinem Stab irgendwas und dann füllen sich die Krüge oder so. Er hätte das ja selber verbringen können, dieses Wunder. Es wäre Gott sicherlich genauso möglich gewesen, dass Elisa das halt verbringt. Aber stattdessen wird die ganze Familie eingespannt. Und das sieht man in dem Clip eigentlich so richtig schön, wie die Mutter rumgeht und der große Sohn, auch der kleine Sohn, und das ist schade, dass man es jetzt erzählen kann, aber dass auch der kleine Sohn, wie er kommt und so ein kleiner Junge und die Tonkrüge rumträgt und sammelt. Die waren alle voll eingespannt. Hey, und auf einmal kannst du sagen, hey, das war doch richtig peinlich. Wenn du von Tür zu Tür gehen musst und betteln und sagen musst, ich hab nichts, dann kriegen die ganzen Nachbarn es mit. Hey, das war peinlich. Das kostete Vertrauen, das kostete Überwindung von Scham. Das war nicht so leicht. Aber ich bin mir sicher, die haben das nie wieder vergessen. Besonders die Kinder. Das nenne ich Erlebnispädagogik. Nicht, dass man einfach das macht, schlechter Weg, sondern die Kinder sollen selber machen. Die sollen selber ausprobieren. Die sollen selber das erleben. Erlebnispädagogik. Und ich glaube, genau darum ging es ja auch. Die Frau und ihre Kinder, sie mussten eigene Glaubensschritte gehen. Sie mussten selber aufs Wasser gehen. Sie mussten selber vorwärts gehen und ausprobieren. Wie Thomas der Zweite gesagt hat, wenn ich jetzt selber meine Jesus sehe, wenn ich jetzt selber meine Hände in die Wunden lege, wenn ich nicht selber, dann glaube ich das nicht von dem, was ihr mir erzählt. Ich muss es selber erfahren und erleben. Und hätte in die Bella-Lisa reingegangen und hätte dann zur Familie gesagt, nach 2 Minuten kommt wieder rein und da wäre überall Öl gestanden. Vielleicht hätten sie gedacht, boah, aber es hätte nicht den gleichen Effekt gehabt, wie dass sie voll eingespannt waren, dass die kleinen Kinder, dass die dabei waren und diese Töpfe geholt haben. Aber es kostete Mut und Vertrauen und Überwindung von Scham. Und manchmal möchte Gott auch, dass wir Glaubensschritte gehen, die auch andere Menschen sehen. Ja, das möchte Gott. Dass wir uns klar zu ihm bekennen und dass wir uns nicht für das Evangelium schämen, dass wir uns nicht für unseren Glauben schämen. Und Jesus lobt immer, wenn Menschen mutig waren und für ihren Glauben etwas investiert haben. Habt ihr den Glauben dieser Frau gesehen? Ja, war nicht zu übersehen. Die investiert haben. Und wie gesagt, das sind Mütter, glaube ich, gute Beispiele. Aber nicht nur. Auch, es gibt auch geistliche Mütter, die selber und auch natürlich Väter, die selber keine Kinder haben, aber die in geistlicher Hinsicht für ganz, ganz viele Mütter sind oder Väter sind. So, kommen wir schon zum großen Finale der Geschichte. Dann geh mit deinen Söhnen in dein Haus und schließ die Tür hinter euch, gieß das Öl in die Gefäße und stell sie beiseite, wenn sie voll sind. Sie tat, was er ihr befohlen hatte. Ihre Söhne brachten ihr leere Gefäße und sie füllte eines nach dem anderen. Bald waren alle Behälter bis zum Rand gefüllt. Das ursprüngliche Ölgefäß, wie gesagt, das war ein kleines Gefäß. Das bedeutet, sie musste ständig wieder nachgießen, damit die großen Gefäße, damit die vielen Gefäße voll wurden. Und es bedeutet, es hat jedes Mal wieder neu Glauben gekostet, weil jedes Mal, wenn du siehst, es ist gleich leer, es ist gleich leer, es ist gleich leer, brauchst du jedes Mal neuen Glauben, um es nochmal zu schütten, um es nochmal zu geben. Aber andererseits glaube ich, von Mal zu Mal wurde der Glaube der Familie mehr gestärkt, weil jedes Mal, wo du siehst, es geht ja doch nicht aus. Es geht ja doch nicht aus. Es geht immer noch nicht aus. Es reicht ja doch. Jedes Mal, wo das passiert ist, wurde der Glaube stärker. Und genauso kann Gott auch unsere wenige Kraft, die wir haben, immer wieder erneuern. Damit wir in Staunen kommen, dass wir mit wenig Kraft und mit wenig Mitteln doch ganz viel bewirken können. Das ist, wenn du mit Kindern unterwegs bist, eine Wanderung machst, oder bei uns in Neubrandenburg war das von der Eingangstür zur Wohnung, also Plattenbau, 6 Stockwerke ohne Aufzüge, und die Kinder sagen, ich kann nicht mehr. Doch, du kannst noch. Und manchmal können wir wirklich nicht mehr, aber wir dürfen erleben. Selbst wenn ich habe meinem Kind immer gesagt, du kannst noch, und habe es angespornt, versuch noch ein bisschen weiter zu laufen. Aber wenn es wirklich nicht mehr laufen konnte, dann habe ich es auf die Schulter genommen. Und auch dann kam es ans Ziel. Und wenn wir wirklich nicht mehr können, dann trägt uns Gott. So, jetzt letzter Vers. Bring mir noch einen Krug, sagte sie zu einem ihrer Söhne. Sie sagt, es sind keine mehr da. Und in diesem Augenblick aber versiegte das Öl. Als sie hinkam und dem Mann Gottes erzählte, was geschehen war, sagte er zu ihr, nun verkauft das Öl und bezahl eure Schulden. Und es wird noch genug für dich und deine Söhne zum Leben übrig bleiben. Das Wunder geschah entsprechend ihrem Glauben. Das Öl floss so lange weiter, wie Gefäße da waren. Also umso mehr Gefäße sie jetzt im Glauben geliehen hatte, umso mehr Gefäße konnten jetzt von Gott gefüllt werden. Hätte sie in ihrem Glauben oder wegen ihrer Scham vielleicht, an der Tür klingel ich besser nicht, die sind immer so komisch, ich klingel vielleicht nur bei den Nachbarn und bei denen nicht, hätte sie weniger Gefäße gehabt, dann wäre das Öl auch schneller ausgegangen.
Und genauso ist es auch bei uns, je nachdem, wie viel oder wie wenig wir im Glauben Gott überlassen und ihm zur Verfügung stellen, je nachdem kann er auch wenig oder mehr daraus machen und es vermehren. Also nochmal das Beispiel der Multiplikation. Auch wenn wir nur eins geben, mit Gottes Kraft multipliziert, kommt da was Gutes bei raus. Wenn du zwei gibst, dann kommt was Gutes bei raus. Und wenn wir null geben, dann ist es auch für Gott schwierig. In diesem Clip hätten wir am Schluss noch gesehen, dass die Schuldner am Ende gar nicht glücklich aussahen, als sie ihre Schulden dann bezahlt hat, weil die hätten viel lieber die Söhne gehabt als das Geld. Aber sie konnten diese Frau und diese Söhne nicht antasten, weil sie Gott gehörten. Weil sie Gott gehörten. Und wir haben gesungen, wenn wir Gottes Kinder sind, dann sind wir nicht mehr Sklave der Angst. Diese Frau hatte eine Riesenangst gehabt, dass man ihr ihre Kinder wegnimmt. Aber sie konnten nicht angetastet werden, weil sie Gott gehörten. Und genau das ist der Punkt. Wenn wir Gottes Kinder sind, müssen wir nicht mehr Sklave der Angst sein. Wenn wir mit Gott leben, dann haben nicht die Umstände und die Schwierigkeiten in unserem Leben das letzte Wort, sondern Gott hat das letzte Wort. Und wir haben online viele Predigten, auch über die Weihnachtspredigten, zu verschiedenen Themen, wo wir immer ein Lebenszeugnis dabei hatten. Wenn ihr das nicht dabei war oder nicht gesehen habt, schaut da online mal rein und guckt euch das an. Da haben wir so viel, wir hören ja immer wieder hier Zeugnisse, aber auch da besonders haben wir ganz viele Zeugnisse, wo Menschen das erzählt haben, ausführlich, wie sie in solchen Notsituationen erlebt haben, dass Gott da war und dass Gott sie da rausgeholt hat. Und dass es wirklich stimmt, was wir gesungen haben. Wenn wir Gott vertrauen, wenn wir mit Gott gehen, da ist immer ein Weg, da gibt es immer noch Hoffnung, auch wenn es scheinbar nicht weitergeht. Und Gott will mehr als alles andere, dass wir ihn kennenlernen und dass wir seine Freunde werden. Und kennenlernen tut man seine Freunde am besten in Schwierigkeiten. Und so haben auch Schwierigkeiten in unserem Leben das Potenzial, dass wir Gott besonders gut kennenlernen. Genau. Das ist die Frage, lese ich jetzt noch aus dem Buch oder lese ich nicht mehr? Okay. Also, ist okay. Ich glaube, die Botschaft ist rübergekommen. Gott will uns versorgen mit allem, was wir brauchen. Und wir dürfen nicht mit Druck, wir müssen nicht geben, was wir nicht geben können. Wir müssen nicht geben, was unsere Kraft übersteigt. Das ist hier nicht in diesem Text, sondern wir müssen nur das geben, was wir haben, das, was wir wirklich geben können. Und das dürfen wir Gott hinlegen. Und er möchte daraus was machen. Er möchte daraus einfach ein Wunder